Deutschlandfunk.
Folgendes Szenario. Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Handy. Euer altes ist etwas, alt. Und ihr geht in einen Shop, um euch ein neues zu kaufen. Ihr seid natürlich smart, ohne euch jetzt zu doll schmeicheln zu wollen. Ihr habt euch online die unterschiedlichen Modelle angeschaut, vielleicht lange Technik-Check-Videos auf YouTube-Kanälen gebinged, eben weil ihr einfach smart seid. Und jetzt habt ihr euer Handy, ob im Online-Shop oder vor Ort. Ihr wisst, was ihr wollt. Ihr seid auf dem Weg zur Kasse. Ob per Klick oder vor Ort, ihr seid am Ziel. Fast. Denn es gibt da diesen kleinen Zwischenstopp, diesen Moment des Innehaltens. Denn an der Kasse, im Prinzip kurz vor dem Moment des Kaufs, wird euch noch eine Frage gestellt. Ob ihr vielleicht eine sehr sinnvolle Garantieverlängerung haben möchtet. Könnte ja sein, dass das Gerät kaputt geht, oder? Wäre doch schade, oder? Wär's doch, oder? Oder? Denn der Händler, der Handys verkauft, der verkauft nicht nur Handys, sondern er vermittelt auch Versicherungen. Oder vermittelt er hier Junkfees?
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Wirtschaft. Ich bin Markus Wolf.
Und ich bin Bo-Chan Kim.
So, und Bo, das Thema heute sind Garantieverlängerungen und das größere Thema Junkfees. Und dieses Thema geht zurück, und das haben wir ja gar nicht so oft, auf eine Mail, die wir von einem Hörer bekommen haben, von Christian. Danke, Christian, auf jeden Fall für den Impuls. Und ihr könnt uns natürlich auch immer gerne Themenideen und so weiter schicken an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de.
Ja, und der Christian, der hat uns geschrieben: Hallo, tolles Deutschlandfunk-Podcast-Team. Ich würde sagen, das ist die Garantie. Mit so einem Satz kommt ihr definitiv in unserem Podcast vor. Könnt ihr aber bitte die Abzocke mit der Garantieverlängerung recherchieren? Egal, ob man bei Amazon, Mediamarkt oder Saturn einkauft, immer muss man die Garantieverlängerung explizit abwählen. Für mich ist das eine ganz miese Masche, um noch mehr Geld zu machen. Bei einem Staubsauger von 100 Euro, da brauche ich keine Garantieverlängerung um 2 Jahre für 20 Euro. Ganz ehrlich, Christian, mir sprichst du da aus dem Herzen. Und wir dachten uns, ist das eine Abzocke? Hören wir da Abzocke daraus? Naja, also in juristisch einwandfreien Worten, ist das eine vermeintliche Abzocke? Ja, What the Wirtschaft, das ist der Podcast, in dem wir alle 2 Wochen eine Folge machen mit kleinen und großen Fragen aus unserem Alltag und mit Wirtschaftsbezug. Und meine Lieblingsthemen, sage ich euch ganz ehrlich, Abzocke, also bin ich immer am Start, ne? Und wir haben uns gedacht, wir gehen da mal rein und sind dabei auf ein Phänomen gestoßen, das noch deutlich größer ist als nur diese Verlängerung von Garantien, die irgendwie einen nerven, auf sogenannte Junkfees, wie sie liebevoll genannt werden.
Ja, die Leute, die diese Fees oder Versicherungen verkaufen, nennen das natürlich nicht Junkfees, muss man sagen, also Müllgebühren. Und ob etwas jetzt wirklich Junk ist, also Müll, das ist immer noch Gegenstand der Diskussion. Wovon diese Verkäufer von Zusatzversicherungen meistens sprechen, auch Verbände, die in dem Bereich unterwegs sind, das ist die Idee von Embedded Insurance, also eingebettete Versicherung. Man merkt schon, es ist ein umkämpftes Feld mit umkämpften Begriffen. Junkfees, Embedded Insurance, auch ziemlich viele englische Begriffe, ehrlich gesagt. Um die kommt man nicht rum jetzt in dieser Folge. Diese Leute, die Pro-Versicherungsleute, die halten das sogar für den Wachstumstreiber der Versicherungsbranche. Die Gegner sagen, diese ganzen Extraverträge, die einem nahegelegt werden, das ist Teil einer absolut nervtötenden Wirtschaft, einer, um jetzt auch wieder den englischen Begriff zu nutzen, Annoyance Economy. Und wenn man es volkswirtschaftlich betrachtet, dann verschleiern diese Versicherungen vermutlich die echten Kosten von Produkten und sorgen wirklich dafür, dass Märkte nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Es ist also sogar ein Thema für Volkswirte.
Damit würde ich sagen, ist das ein Jackpot für uns. In dieser Folge geht es also um all das, von dem ihr nie gedacht hättet, dass ihr es bezahlt, was ihr aber unter Umständen trotzdem bezahlt. Und wir haben noch nicht genug englische Begriffe. Ja, auch dazu kommen manchmal Mails rein, auch ehrlicherweise oftmals an mich gerichtet, dass es ein bisschen zu viel Englisch ist in unseren Folgen. Aber wir haben jetzt tatsächlich noch einen und der ist wichtig für diese Folge. Da müssen wir jetzt alle drüber hinweg, nämlich Drip Pricing.
Drip Pricing ist ein Begriff aus der Wirtschaftswissenschaft und aus Verbraucherschutzkreisen und im Prinzip trifft der den Kern von vielem, was uns in dieser Folge interessiert, denn er sagt im Prinzip, das, was wir angezeigt bekommen, wenn wir im Markt sind oder online was kaufen wollen als Preis und worauf wir unsere Kaufentscheidung basieren, das bekommt dann in diesen Modellen, Drip Pricing Modellen, tröpfchenweise noch neue Zusatzkosten. It's dripping quasi. So, wichtig ist also hier dieser Zeitverlauf. Es kommt tröpfchenweise etwas hinzu. Erst sehen wir den günstigen Preis und dann kommen lauter kleine Zusatzinfos, die man unter Umständen besser schon vorher gehabt hätte, am Anfang also gebraucht hätte.
Ja, so ein bisschen Salamitechnikmäßig, so von wegen Leute, Zeugnisvergabe. Also ich habe in ganz vielen Fächern eine ganz, ganz tolle Note. Aber in Latein nicht. Aber dafür habe ich ja ganz viele tolle andere Noten, mit denen ich irgendwie zuerst um die Ecke gekommen bin. Also könnt ihr mir gar nicht böse sein. So bin ich manchmal mit meinem Zeugnis bei meinen Eltern umgegangen.
So. Genau.
Ja.
Ungefähr gleiches Szenario.
Ich sag nur, Zusatzkosten fürs Handgepäck bei Flügen kurz vorm Bezahlen hasse ich komplett. Oder verpflichtende Extrakosten für irgendwie so Printed Home Tickets. Man sieht den Flugpreis oder Ticketpreis und findet man den erst okay, ne? Ist hoch, aber okay. Und dann merkt man relativ weiter am Ende der Buchung, ey, sorry, also was ist das denn hier? Also das, was man normalerweise für einen Flug hält, ist ja gar nicht der Fall. Denn man kann jetzt nur noch eine Tasche in der Größe von einem Chihuahua mitnehmen und nicht mal mehr normales Handgepäck. Die Überraschung, das ist Teil des Systems, die kommt erst zum Schluss. Kurz bevor man dann alles durchgeklickt hat und zahlen soll. Und ihr könnt ja mal überlegen, welche Arten von Drip Pricing euch so einfallen. Ich persönlich würde ja sagen, dass es schon sehr viele Sachen online gibt, die ich mir auch irgendwie leider selber gekauft habe, die am Anfang so schmackhaft gemacht worden sind, so sehr als Schnäppchen dahergekommen sind, ja, aber es am Ende gar nicht waren.
Und es spielt auf jeden Fall mit dem psychologischen Moment, dass man natürlich dann schon so weit ist und auch irgendwie diesen Kauf jetzt mal abschließen will, dass man im Zweifel auch Sachen akzeptiert, die einem vielleicht so ein bisschen schwer im Magen liegen. Und man merkt auch, Drip Pricing ist genau wie dieses ganze Feld von Junk Fees ein Graubereich. Es gibt Sachen, die sind tatsächlich verboten. Zum Beispiel, wenn ihr gerade bezahlen wollt und da ist eine Box schon vorab ausgewählt und angeklickt, mit der ihr zum Beispiel in den Kauf einer Versicherung einwilligt, das ist illegal. Es braucht eine aktive Entscheidung von mir als Käufer. Es muss also ein sogenanntes Opt-in sein und nicht ein Opt-out. Ist auch ein bisschen das, was Christian oben anspricht. Explizit abwählen, das ist eigentlich nicht erlaubt und ist eigentlich so auch nicht das Standardmodell, was seriöse Anbieter anbieten. Was auch verboten ist, sind übrigens alle Pflichtgebühren, die versteckt sind. Also wenn zum Beispiel Airbnb die Reinigungsgebühren nicht richtig ausweisen würde und sie irgendwo sehr spät erst angezeigt werden würde oder irgendwo super versteckt ist, auch illegal. Also es gibt Regeln, die betreffen diese Zwanghaftigkeit von Gebühren. Und trotzdem gibt es einen Markt, wo Verbraucher ganz lange dazu gezwungen wurden, eine Zusatzleistung zu bezahlen. Und dafür gucken wir nach Großbritannien und auf den Immobilienmarkt.
Also für mich ist mir das Phänomen zum ersten Mal in Großbritannien begegnet, eben in dem Kontext vom Immobilienmarkt.
Das ist der Ökonom Jan David Bakker. Jan Bakker forscht an der Bocconi-Universität in Mailand und hat sich unter anderem mit Junkfees beschäftigt. Und er hat mal in Großbritannien gelebt und hat uns erzählt, dass er da von Junkfees am Wohnungsmarkt gehört hat. Im Prinzip war das die Provision, die ich als Mieter dafür zahle, dass mir ein Makler eine Wohnung vermittelt. Nur etwas absurder. Und ich würde auch schon sagen, also Maklergebühren, das ist auch ein Thema, ne? Das triggert mich auch so ein bisschen.
Ja. In Großbritannien gab es lange nämlich ein System, dass der Vermieter von einer Wohnung sich einen Makler sucht, um Mieter zu finden. Und das ist ja, wenn man es erstmal so nimmt, auch nicht verboten, bis dahin noch okay. Jetzt kommt aber das Absurde, die Gebühr für diesen Makler, die hat ganz lange am Ende der Mieter gezahlt, der in die Wohnung einzieht. Und zwar ohne, dass er sich den Makler jemals selbst ausgesucht hätte. Da riechen wir so ein bisschen Abzocke.
Mhm.
Genau, die Sorge ist, dass man sich als Mieter ja den Mietmakler, der vom Vermieter ausgesucht wurde, eben nicht wählen kann, sondern der direkt mit der Wohnung kommt. Und wenn man eben diese Kosten nicht sieht an dem Punkt, wo man seine Mietentscheidung trifft, da falsche Entscheidungen trifft.
Also ich suche eine Wohnung, finde die Miete auch ganz attraktiv, bewerbe mich dann und beim Vertragsabschluss bekomme ich mitgeteilt, dass der Makler für diese Wohnung übrigens 5.000 Pfund gekostet hat und ich das bitte jetzt mitbezahlen sollte. Sounds weird, aber die lange Realität bei unseren abtrüngigen Nachbarn auf der Insel war genau das. Die britische Regierung hat das Ganze im Jahr 2019 verboten mit dem sogenannten Tenants Fee Act, also dem Mietergebühren Act. Was man hieran aber vor allem lernt, sagt David Bakker, das ist der schädliche Effekt von solchen Fees, von solchen Junk Fees. Denn das sind nicht nur einfach Extrakosten, sondern im Prinzip sind das Anreize, eine Wohnung zu nehmen oder nicht zu nehmen und eben die falschen Anreize unter Umständen.
Voll. Und Bakker wäre kein Ökonom, wenn er dieses Ereignis nicht genutzt hätte für einen Vorher-Nachher-Vergleich. Mit einem Co-Autoren hat er sich angeschaut, was dieses Verbot aus Großbritannien jetzt mit den Einnahmen der Makler macht. Denn der könnte jetzt einfach sagen, dann zahlt mir eben nicht der Mieter die üppige Maklergebühr, sondern der Vermieter. Nur ist das Problem, der Vermieter hat ja wirklich eine Wahlmöglichkeit. Der kann sich ja wirklich für einen anderen Makler entscheiden, für einen günstigeren mit einer geringeren Gebühr oder auch ohne Makler einfach arbeiten. Und deshalb hat dieses Verbot von diesen speziellen Junkfees einfach mal funktioniert. Diese Good News werden euch präsentiert von der Vereinigung der britischen Immobilienmakler.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass Mietmakler diesen negativen Einkommensschock von der Abschaffung der Mietergebühr nicht auf den Vermieter umlegen, sondern das größtenteils einfach so hinnehmen und einfach weniger Gewinne machen.
So, es ist nicht so oft, dass wir einen Fall haben von einer Policy oder einer politischen Entscheidung, der einfach funktioniert. In dem Fall natürlich auf die, in die Margen der Makler trifft, aber es gibt wahrscheinlich nicht so viele Leute, die eine Wohnung suchen, denen es darum traurig ist. Aber es hat hier in diesem Fall wirklich funktioniert.
Was von der Seite der Regierung eindeutig als Erfolg gesehen werden kann, weil dementsprechend Mieten nicht erhöht wurden, sondern sowohl die Mietkosten für Mieter insgesamt gesenkt wurden, als auch die Konkurrenz unter diesen Mietmaklern erhöht wurde, weil sie jetzt halt nur diesen einen Preis haben und Vermieter halt sehr bewusst entscheiden, welchen Mietmakler sie nehmen.
Also, happy people, happy places, überall. Sogar die Ökonomen sind happy, weil es plötzlich wieder Wettbewerb gibt. Und es hat sogar einen Effekt für den Wohnungsmarkt insgesamt.
Und gleichzeitig ist diese Gebühr, die ja immer nur bezahlt wird, wenn Menschen umziehen, auch eine Steuer aufs Umziehen. Und dementsprechend hat die Abschaffung dieser Steuer auch noch den positiven Nebeneffekt, dass es günstiger ist, umzuziehen.
Ich würde sagen, eine Win-Win-Win-Lose-Situation mit dem Lose auf Seite der Wohnungsmakler. Jetzt haben wir einen wesentlichen Baustein für die Frage nach Garantieverlängerung. Offensichtlich sind solche Gebühren vor allem dann den Behörden ein Dorn im Auge, wenn ich als Käufer oder in diesem Fall Mieter gar nicht wählen kann, ob ich diese Dienstleistung haben möchte oder eben nicht. Und wenn ich dazu noch nicht zwischen verschiedenen Angeboten auswählen kann, dann ist es halt auch problematisch. Bakan sagt das nochmal auf ökonomisch.
Und die große Sorge bei sogenannten Junk Fees ist, dass Konsumenten sich dieser Preise nicht bewusst sind und deswegen die in ihre Kaufentscheidung nicht mit einfließen lassen und dementsprechend ja auf eine Art falsche Entscheidung treffen und dieser Konkurrenzmechanismus, den wir am Markt ja so schätzen, eben nicht stattfindet.
So Leute, und jetzt die Frage, trifft das nicht auch auf unsere Garantieverlängerungsfälle zu? Also wenn ich mir im Elektronikgeschäft ein neues Smartphone kaufe oder sowas?
Ja, das ist natürlich sehr stark im Graubereich, weil eben quasi die Entscheidungsmöglichkeit da ist und da durchaus auch noch eine Dienstleistung gekauft wird. Hier ist natürlich die andere Frage, was ist der Informationsgehalt, den der Konsument wirklich hat, was den Wert dieser Dienstleistung angeht. Und da wissen wir von der Verhaltensökonomik, dass es einfach unglaublich schwer ist abzuschätzen, was eben der Wert gerade von langfristigen Versicherungen ist. Dementsprechend sind diese Add-on-Käufe am Ende, die wir sonst auch bei Flugzeugen sehen, was so Carry-Ons angeht, sehr stark im Graubereich, aber sehr unklar, ob man da als Staat effektiv regulieren kann.
Also David Bakker spricht hier schon Flugreisen an oder eben Garantieverlängerungen im Handel. Hier ist es ja nicht so, dass man gezwungen wird, diese Kosten zu zahlen in den meisten Fällen, sondern es wird einem, sagen wir mal, recht aufdringlich dazu geraten oder ist nahegelegt, hier noch was Zusätzliches abzuschließen. Und solange das nicht versteckt einem irgendwie untergejubelt wird, ist das tatsächlich rein rechtlich nicht verboten. Nur ist jetzt die Frage, die uns auch Christian, unser Hörer, im Prinzip mitgestellt hat, lohnt sich das überhaupt für mich als Konsument? Kann ja auch sein, dass einem hier was nahegelegt wird, was auch irgendwie Sinn macht. Oder ist das Abzocke, Junkfee etc.? Die Frage stellt sich übrigens nicht nur Christian, sondern offensichtlich sehr viele andere Menschen. Und diese Frage schicken sie dann manchmal an uns, aber manchmal auch vermutlich eher an die E-Mail-Adresse der Verbraucherzentralen, zum Beispiel der in Bayern.
Wir haben ein Beschwerdepostfach, da kommen sehr viele Beschwerden rein, sodass wir das auch mitkriegen.
Das ist Simone Bub, Rechtsreferentin bei der Verbraucherzentrale Bayern und sowas wie die Chefkümmerin, wenn es um Verbraucherrecht dort geht.
Es ist öfter so, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eine Garantieverlängerung abgeschlossen haben, sich leider nicht die genauen allgemeinen Geschäftsbedingungen durchgelesen haben. Da ist dann nämlich sehr viel plötzlich ausgenommen und zum Beispiel dann genau der Fall, ein normaler Verschleiß, das war ein Fall, an den ich mich jetzt erinnern kann, der ist dann genau ausgenommen von der Garantieverlängerung. Also dann habe ich bezahlt für diese Verlängerung, habe aber eigentlich gar nichts davon. Und das ist natürlich dann immer mal ärgerlich, weil man denkt, ich zahle ja dafür, also habe ich auch einen längeren Schutz, aber das ist eben nicht zwingend der Fall.
Also ich bekenne mich hier ganz, ganz, ganz offen und ehrlich, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, in meinen 29 Jahren, eine allgemeine Geschäftsbedingung überhaupt auch nur ansatzweise gelesen. Ja, und wenn dann da sowas steht wie normaler Verschleiß ist ausgenommen, was ist das denn? Also das heißt, ihr denkt vielleicht Garantieverlängerung heißt, euer Gerät muss länger funktionieren. Ihr könnt damit auch einfach vielleicht ein bisschen grober umgehen, keine Ahnung. Das ist aber halt nicht der Fall. Und dann macht Simone Bub noch ein Fragezeichen an die Idee von der Garantieverlängerung insgesamt.
Also ganz grundsätzlich ist es so, wenn ich ein Neugerät kaufe, dann habe ich den gesetzlichen Schutz. Ich habe diese Gewährleistungsfrist, die ist 2 Jahre, besteht die. Wenn in diesen 2 Jahren ein Mangel auftritt, Dann kann ich auch Gewährleistungsrechte geltend machen.
So Leute, nicht wundern, das ist nicht euer Telefon, das gerade klingelt und auch nicht eure Klingel, falls sie so klingt, sondern vermutlich die nächste Person, die gerade wieder bei Simone Bub anruft mit einer Beschwerde und sagt, sorry, das geht hier so nicht.
Das ist immer, das muss ich immer wissen, weil es ist nicht nur die Garantie. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung vom Hersteller. Die kann ich natürlich zusätzlich nutzen und ich kann auch zusätzlich einen Garantieschutz abschließen.
Was Simone Bub da sagt bei einem Kauf, zum Beispiel von einem Handy oder einer Waschmaschine, da seid ihr ohnehin für 2 Jahre ja eigentlich komplett rechtlich abgesichert, weil es einen allgemeinen rechtlichen Anspruch gibt. Nur in der Situation des Kaufs, wenn euch jemand tief in die Augen guckt und sagt, how about Garantieverlängerung? Ja, da werden schon einige Menschen dann wohl schwach.
Lassen Sie sich nicht überrumpeln, lassen Sie sich nicht irgendwas aufschwätzen im Markt, sondern lesen Sie sich wirklich die Bedingungen durch. Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein bei teuren Geräten. Man muss schauen, was ist da ausgenommen, was ist wirklich alles drin in dieser Garantie, wie viel zahle ich dafür und das vielleicht auch mal ein bisschen hochrechnen, wie viel hat das Gerät gekostet oder lohnt sich es dann jetzt gerade im Hinblick auf Recht auf Reparatur, das kommt, das vielleicht nach Ablauf der Gewährleistungsfrist selbst reparieren zu lassen. Ich habe ja die Ersatzteilpflicht, also ich habe ja Zugriff auf die Ersatzteile.
So, sie sagt jetzt also beim Recht auf Reparatur, das es ja ganz neu gibt seit Ende Juli, da ist es so, dass wenn man innerhalb der 2-jährigen Gewährleistungsfrist für eine Reparatur anstelle eines Umtauschs sich entscheidet, dass sich die Gewährleistung sogar nochmal um 12 Monate verlängert. Also insgesamt hat man schon rechtlich, ist man rechtlich super gut ausgestattet und braucht jetzt vermutlich in den wenigsten Fällen noch so eine extra Garantieverlängerung. Der Bund der Versicherten warnt auch vor Garantieverlängerung und auch vor anderen Arten von diesen sogenannten Embedded Insurances. Trotzdem, wenn wir jetzt mal an dieses Bild vom Drip Pricing denken, hier kommt ja nicht am Ende ein verpflichtender Zusatzpreis drauf. Und es ist auch nicht so wie bei den Maklergebühren in Großbritannien, dass es einfach plötzlich einen verpflichtenden Kostenpunkt gibt oder so. Und trotzdem haben sowohl Verbraucherschützer als auch Ökonomen damit ein Problem. Und das liegt vermutlich daran, dass dieses Business mit diesem Graubereich Embedded Insurance einfach total am Boomen ist und eben der komplett legale Teil, muss man sagen, von Junk Fees ist. Und der lohnt sich vermutlich sowohl für die Händler, Elektronikfachmärkte zum Beispiel, als auch für die Versicherer, die damit dranhängen. Saturn und Mediamarkt zum Beispiel haben eine Kooperation mit Zurich Insurance, einem Versicherer aus der Schweiz. Eine Branchenstudie hat jetzt geschätzt, dass Embedded Insurance, und ich weiß, ihr hört oft Milliardensummen und vergesst die sofort wieder, aber dieser Markt ist aktuell 176 Milliarden US-Dollar groß, was allein schon sehr groß ist. Und der soll bis 2034 auf 1,4 Billionen anwachsen. Also eine knappe Verachtfachung in 8 Jahren. Und ich weiß gar nicht, wie viele Märkte außerhalb von Labubus und K-Beauty so schnell wachsen.
K-Pop habe ich gehört. Ja, Embedded klingt irgendwie so flauschig. Und es ist vor allem natürlich die Idee, wenn ich als Konsument gerade ohnehin ein Produkt kaufe, ja, dann wird mir eben noch eine Versicherung mitverkauft. Wann war ein Versicherungsverkauf je so einfach wie hier? Und ich meine, wir haben doch alle ein Bedürfnis nach Sicherheit, ne? Das Ding ist halt nur, das ist nicht nur ein Phänomen bei einem einzelnen Produkt und einer einzelnen Konsumentengruppe, sondern das hat System und kann auf gesamtwirtschaftlicher Ebene eben enorme Kosten erzeugen.
I paid for LA Fitness for years because I couldn't figure out how to cancel it.
Das sagt Kyla Scanlon, das ist eine der größten Economics-Influencerinnen auf Instagram. Und worauf sie hier aufmerksam machen will, das ist die Gesamtheit, die gesamtgesellschaftliche Ebene von diesen Junk-Fees.
Average family of four pays about $3,200 a year in junk fees. Hidden hotel charges, ticket fees, add-ons as you're trying to buy something, just anything that companies can add to make things more expensive. Consumers are paying the cost.
Also die normale vierköpfige Familie in den USA sagt, sie gibt $3,200 pro Jahr für junk fees aus. Also entweder für Extrakosten, die noch oben drauf kommen beim Produktkauf oder für Versicherungen, die bei einer Reisebuchung dazukommen oder für das, was Kyla Scanlon hier anspricht, Abo-Falle.
Komplett krank. $3,200, also ist eine Summe, die mich ehrlicherweise sehr überrascht hat. Diese Zahl basiert auf einer Studie von 2 Autoren, die hierfür interessanterweise aber nicht nur reale Kosten als Grundlage genommen haben, sondern sie haben auch geschätzt, wie viel Zeit die Menschen verbringen, um aus solchen Verträgen, in die sie aus Versehen reingerutscht sind, wieder rauszukommen. Die beiden Autoren nennen das Ganze The Annoyance Economy, also die nervtötende Wirtschaft. Ja, und ich glaube, das passt schon ganz gut so als Begriff.
Ja, der Punkt dieser Autoren ist, und vielleicht machen wir dazu nochmal eine extra Folge irgendwann, es muss politisch etwas gemacht werden gegen diese vielen kleinen Bereiche, in denen es für Verbraucher einfach nur nervig ist, tatsächlich ein Produkt zu kaufen, ohne irgendeine Zusatzleistung angeboten zu bekommen oder es sehr, sehr mühsam ist, überhaupt wieder ein Abo abzubestellen. Das vielleicht nochmal als so interessanten Side-Fact zum Leben in den USA. So, Bo, das war unsere Folge zu Garantieverlängerungen und Junk-Fees. Ich würde sagen, ich bin, wenn ich sowas höre, schon selbst dezent genervt. Also in Neuens Economy fühle ich auf jeden Fall.
Ich bin ja auch so ein Mensch, der konsequent nie eine Reiserücktrittsversicherung irgendwie bucht, weil ich mir denke, ich buche den ja, damit ich da in den Urlaub fahre. Wenn irgendwas passiert, dann fahre ich trotzdem in den Urlaub, weil wenn ich diese Versicherung habe, dann könnte ich ja zurücktreten. Weißt du, also man muss sich auch gegen, ne, man muss sich da irgendwie selber so ein bisschen austricksen.
Man muss zu unserer Verteidigung sagen, wir geben euch weder Tipps, eine Versicherung abzuschließen, noch eine nicht abzuschließen oder so. Und auch Simone Buhb hat immer wieder gesagt, es kann Sinn machen, wenn ein Produkt sehr, sehr teuer ist und es sich über den Verlauf des Lebens dieses Geräts dann doch ein Risiko gibt, dass es kaputt geht, kann sich so eine Versicherung auch schon lohnen, aber man muss wirklich genau überlegen und vielleicht im Zweifel nochmal zwischendurch Rat suchen.
Ja, die Grenzen zwischen offensichtlich verbotenen Angeboten und solchen, die das einmal eins der Wirtschaftspsychologie durchgespielt haben, die sind halt manchmal eben fließend und, muss man natürlich auch sagen, das macht ja was mit uns. Diese Vorstellung, wir geben jetzt einmal ein bisschen mehr Geld aus, aber haben dafür gefühlt für immer was davon. Man will es auch so ein bisschen glauben. Und dementsprechend gilt noch mehr der Leitspruch von Simone Buhb.
Lassen Sie sich nicht irgendwas aufschwätzen im Markt, sondern lesen Sie sich wirklich die Bedingungen durch.
Klingel, 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 klingel.
So, das war unsere Folge. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet, mit einer Mail an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de. Danke auch nochmal an Christian für diesen Impuls, in diesen Bereich rein zu zoomen.
Autoren und Host dieser Folge waren Markus Wolf und Bojan Kim.
Die Produktion hatte Dorothee Lohse.
Redaktion hatte Michael Bödecker. Unseren Podcast hört ihr in der Deutschlandfunk-App.
Und da gibt es auch ganz viele andere Beiträge mit Wirtschaftsbezug. Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.